Bevor wir mit der neuen Folge anfangen, hey Josh, hattest du nicht irgendwie noch einen Überraschungsgast?
Wir sitzen hier heute zu dritt.
Wo ist der denn? Wo ist der? Ich sehe den noch gar nicht.
Das ist der hier. Ich habe so eine kleine Dose dabei und da springt er gleich raus, der kleine Springteufel. Wir können mal kurz die Dose mal aufmachen und mal gucken, wer da so drin ist.
Mach mal auf. Bin gespannt.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josh Kliemann.
Wir präsentieren euch auch in dieser Folge mal wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josh sich alles nur ausgedacht haben.
Und ob wir uns das alles nur ausgedacht haben, erfahrt ihr nach dieser Spoilerwarnung. Springt einfach zu 37 Minuten und 10, denn ab dort beginnen die beiden neuen Geschichten von heute. Christoph, meine Geschichte war letztes Mal zuerst, deswegen hast du jetzt die Ehre, das einmal zu recappen.
Ein rettender Anruf. Zwei Geschwisterchen leben gemeinsam mit ihrer Mutter, alleinerziehend sozusagen, in einem Haus. Die Mutter ist diabeteskrank, beziehungsweise Diabetikerin. Mhm. Und eine der Schwestern, die etwas ältere, weiß auch, wie sie sich zu verhalten hat, wenn es ihrer Mutter sehr schlecht geht. Denn sie hat ein einschneidendes Erlebnis gehabt in ihrer Vergangenheit, in der ihr Vater, der aber nicht mehr mit der Familie zusammenlebt, ihre Mutter vor dem Tod bewahrt hat, indem er ihr eben in letzter Minute die notwendigen Medikamente gegeben hat. Mhm. Und naja, diese drei sind zu Hause und es wird später Abend und die kleinere Schwester der zwei geht schlafen. Und das ist eigentlich auch unsere Hauptperson, wenn man so will. Und sie hat einen Traum und zwar träumt sie, dass sie in ihrer Straße unterwegs ist, beziehungsweise in ihrem Wohnhaus ist. Und wir wissen eigentlich erst, dass es ein Traum ist, wenn sie erwacht. Eigentlich fühlt sich dieser Traum nämlich die ganze Zeit real an. Ich meine, sie ist im Garten und blickt durch das Fenster ihrer Terrasse, also so ins Wohnzimmer hinein und entdeckt ihre Mutter dort am Fenster stehen. Ziemlich bleich und aschfahl. Und sie bekommt es dann ein bisschen mit der Angst zu tun und sucht die Telefonzelle auf, die am Ende der Straße steht. Tja, wer noch weiß, was eine Telefonzelle ist, Leute, Glückwunsch, ihr seid ungefähr so alt wie wir wahrscheinlich. Auf jeden Fall ruft sie zu Hause an und in dem Moment erwacht sie und ihre Schwester stürmt herein und recappt ihr im Prinzip eigentlich das, was gerade passiert ist, denn was ich davor noch erwähnen muss, in diesem Haus gibt es einen Anrufbeantworter, der immer nach dem fünften Mal klingelt und dann rangeht. Und das ist eigentlich fast schon so eine Art, eigentlich gehen wir eh nie ans Telefon. Wir warten immer, wenn es fünfmal klingelt und dann geht jemand ran. Und in dem Moment geht der Anrufbeantworter aber nicht dran, als es mitten in der Nacht in dem Haus klingelt und die Schwester, die größere Schwester, völlig genervt ist davon und sich fragt, was da los ist. Und stürmt in das Schlafzimmer ihrer Mutter, um sie eigentlich mal zu fragen, warum sie nicht ans Telefon geht. Und sieht, dass es ihrer Mutter gerade sehr, sehr schlecht geht und sie einen Anfall hat. Also einen diabetischen Anfall. Keine Ahnung, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall geht es ihr sehr, sehr schlecht, aber sie kommt gerade noch rechtzeitig, um ihr eben zu helfen. Und daran schuld, beziehungsweise hilfreich war halt eben dieser Telefonanruf, der dazu geführt hat, dass sie in das Zimmer ihrer Mutter gekommen ist. Tja, und wir als Hörer haben natürlich dann die Vermutung, wer dort eigentlich angerufen hat. Mhm. Nämlich die kleinere Schwester. Das war meine Vermutung. Bevor ich meine letzte finale Vermutung aber sage, sage ich nochmal, was unsere Community meinte. 78% sind sich nämlich sicher, dass du uns eine wahre Geschichte erzählt hast. 22% hingegen glauben, dass du dir das ausgedacht hast. Ich habe ja, wie gesagt, eben und auch schon in der Folge, glaube ich, gesagt, dass ich der Meinung bin, dass das Mädchen, ich habe gesagt, es ist die zweite Schlafwandlergeschichte, glaube ich, ja. Ne? Und sie hat angerufen, warum und wieso der Anrufbeantworter nicht rangegangen ist, gute Frage, Es gibt ja manchmal so Sachen, die unerklärbar sind.
Ja, unerklärbare Phänomene, meinst
du? Ich glaube, ich schließe mich diesmal der Mehrheit an, einfach auch deshalb, weil dieses Diabetes-Szenario, das ist so speziell gewesen irgendwie. Das hätte jede Krankheit sein können. Es hätte alles Mögliche sein
aber
können.
Aber es war Diabetes.
Aber du hast dich so für Diabetes entschieden und ich fand es irgendwie so, sie hat das schon mal erlebt in ihrer Kindheit, sie weiß, was tun ist das. Wenn du es jetzt ausgedacht hast, ist eine super Story, hast du mich gut aus Glatteis geführt. Ja, aber ich sage, es ist wahr, basiert irgendwie auf so einer Geschichte, die irgendwie so eine passiert ist in einer Familie eben. Und lehne mich noch etwas weiter aus dem Fenster und sage auch, dass das Mädchen schlafgewandelt ist. Aber vielleicht ist das gar nicht klar. Aber ich sage, das ist wahr, auch wenn du es nicht rausfinden konntest.
Also, die Geschichte ist wahr.
Yes!
Aber sie ist nicht geschlafgewandelt und es handelt sich hierbei um eine Hörergeschichte mal wieder.
Alter, du hast schon, das ist deine dritte oder vierte, ne?
Ich glaube, meine dritte oder sowas. Ja. Und zwar ist das unserer Hörerin Julie passiert.
Ich komme mir schon ganz schlecht vor, dass ich nie welche mache.
Ich überlege, ob es Julie oder Julie ist. Weiß ich gar nicht genau. Ich sag Julie. Was?
Julie oder Julie?
Das glaube ich nicht. Was anders ist als in meiner Geschichte, ist, die Hauptperson, beziehungsweise Julie, ist nicht die jüngere Schwester, die es geträumt hat, sondern die...
Die ihre Mutter gerettet hat?
Richtig. Und zwar aus
ihrer... Das ist die Hörerin.
Das ist die Hörerin. Okay. Und sie hat die Geschichte auch genau so rum erzählt, also andersrum erzählt, dass sie halt quasi da war, dann klingelt dieses Telefon und hört nicht auf zu klingeln. Normalerweise geht das halt, geht immer der AB ran und so weiter. Und sie geht dann irgendwann, wundert sich, was das soll und geht dann bei ihrer Mutter rein und erschreckt sich dann total, weil sie es halt schon kannte und ihre Mutter da halt lag und sie gemerkt hat, okay, jetzt ist aber eine Minute vor 12 hier. Und Notarzt gerufen und gerade so noch in letzter Sekunde, auch der Notarzt hat wohl sehr große Augen gemacht, als er die Mutter gesehen hat. Das war wohl wirklich so, wirklich sehr, 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 sehr knapp. Und dann war der Notarzt weg und sowas und dann hat sich überlegt, warte mal, wo ist eigentlich meine kleine Schwester und warum hat die nichts mitgekriegt davon und geht dann ins Schlafzimmer und die pennt einfach noch und wacht erst in dieser Sekunde auf. Und sie meinte auch, sie kann ausschließen, sie hat im Nachhinein nochmal geschrieben, meinte, sie hat deine Reaktion gehört und fand die lustig, aber kann ausschließen, dass ihre Schwester geschlafwandelt war, weil da ja alles voll war mit Leuten. So, da waren ja auch vor der Tür die Notärzte und so, man hätte es mitgekriegt, die Wohnung war aber auch klein, man hätte es mitgekriegt, wenn da noch jemand hin und her huscht oder
vielleicht
sowas.
Vielleicht hat sie ja aber einfach den Hörer zur Seite gelegt und hat es klingeln lassen und ist wieder zurückgegangen.
Das ist das Nächste. Es gibt diese Telefonzelle nicht, sondern die ist nur im Traum der Schwester aufgetaucht. In ihrem Traum war es so von wegen, ah, da ist ja die Telefonzelle, geht da hin, aber an dieser Stelle steht in Wirklichkeit halt keine Telefonzelle. Alles andere, was sie geträumt hat mit der Wiese und so weiter, ist halt wie im echten Leben, aber in ihrem Traum war da noch diese Telefonzelle, die sie dann benutzt hat. Und meine erste Theorie, als ich das gelesen hatte, war, naja gut, man kennt das ja, wenn du schläfst und dann klingelt dein Wecker und dann baust du den Wecker in deinen Traum mit ein. So, von wegen, keine Ahnung, irgendwas klingelt da oder sowas und deswegen gibt es Sinn und du wachst nicht auf. Und dann dachte ich erst, okay, vielleicht hat die Schwester ja auch einfach, die hört das Telefon klingeln und deswegen baut sie in ihren Traum einfach irgendwo ein Telefon ein. So, weißt du, das, also ich kenne es von meinen Träumen auf jeden Fall, dass das so passiert. Das erklärt aber immer noch nicht, warum das nicht aufgehört hat zu klingeln von alleine. Und sie haben im Nachhinein auch tatsächlich ganz viele Freunde und Verwandte und Bekannte und sowas angerufen und oder nachgefragt, ey, habt ihr da bei uns angerufen? Und niemand hat angerufen.
Es gab auch keinen, also die, wenn wir jetzt über Anrufbeantworter und Telefonzellen reden, dann gibt es ja schon noch Telefone in der Zeit, die beispielsweise Nummern auf dem Display anzeigen.
Hat sie nichts von erzählt. Ich glaube nicht, dass sie das hatten. Sie meinte ja auch, sie ist halt reingegangen und in dem Moment war dann Freizeichen quasi so. Also,
war weg dann.
Ja.
Und hat der Anrufbeantworter danach wieder funktioniert?
Soweit ich weiß, ja. Also
nur in der einen Nacht?
Nur in der einen Nacht.
Ey, das ist ja so eine, das ist ja schon wieder so eine X-Factor-Story aus dem Bilderbuch.
So ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall ist es anscheinend eine echte Geschichte und anscheinend hat dieses Telefonklingeln ihrer Mutter das Leben gerettet. Und wer weiß, ob nicht, die kleine Schwester ist übrigens Rachel, wer weiß, ob nicht Rachel mit dafür verantwortlich ist.
Rachel, dann ist es ja auf jeden Fall
Julie.
Ne? Julie.
Dann ist
es
auf jeden Fall Julie. Raquel.
Rachel.
Vielleicht heißt es auch Raquel.
Raquel Julie.
Ich weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall war und eine weitere Geschichte, die sich unsere höhere Geschichten...
In Deutschland passiert?
Soweit ich weiß, ja.
Würde auch wegen den Namen uns weiterbringen.
Das weiß ich nicht genau. Ich werde nachhaken und das eventuell nachtragen irgendwo.
Krass. Bin ich, bin aufs Bildmaterial gespannt. Ob wir da ein cooles Familienfoto kriegen.
Von der Telefonzelle.
Oder ein Foto von dem Anrufbeantworter. Wir kriegen ein Video, wie die Anruf zu Hause und der Anrufbeantworter rangeht nach dem fünften Mal. Das wäre der Knaller.
Ist auch schon eine ganze Weile her.
Und dann geht er nicht ran.
Vor allem, das war nämlich auch so, das hat sie auch noch erzählt, dass ihre Schwester das geträumt hat, die ganz lange für sich behalten. Und erst als sie ausgezogen ist zu Hause, also wirklich Jahre später, hat sie die Geschichte gedroppt, weil sie es vielleicht selber auch gruselig fand.
Verrückt. Wirklich verrückt.
Vielleicht ist da ein guter Geist in der Telefonleitung gewesen und hat sich um die Familie gekümmert. Wer weiß.
Ah, wenn ich solche Sachen immer höre, ey, dann muss ich immer noch, dann muss ich wirklich immer noch ein Momentchen länger drüber nachdenken, weil das sind so, ja, das sind nicht so, so super weit hergeholte Sachen im Sinne von, man hat jetzt keinen Geist gesehen, nee, oder es ist irgendwas Schreckliches, Gruseliges passiert. Es ist irgendwie so ein weirder Zufall.
Dass so eine Sache dann, merkwürdig
dass
dran
es dann
irgendwie
einmal nicht klappt und ja, das aber gleich dazu führt, dass ein Leben gerettet wird. Und danach ja, klappt es wieder jedes Mal. Und dann träumt auch noch jemand irgendwie, also diese Schlafwandel, okay, das kann jetzt mal wirklich außen vor, dass dann aber noch jemand, die andere Schwester, völlig zusammenhangslos dann auch noch davon träumt, zu Hause ja auch anzurufen. Die hat ja nicht irgendwo angerufen,
ja,
oder?
Zu Hause.
Die vor hat allen, zu Hause angerufen.
Ja, vor allen Dingen hat anscheinend auch wirklich die Mutter ja am Fenster noch gesehen und sowas.
Das ist ja völlig irre.
Ja, ja, das ist halt immer so, es ist so ein Ding too much, dass man sagt, okay, irgendwie ist das da ist
doch
irgendwie komisch.
Aber noch mal ganz kurz zu der Schlafwandeltheorie. Ja. Was ist denn, wenn...
Die aus dem Fenster gestiegen
ist. Wie klein war die denn?
Es gab keine Telefonzelle.
Nein, aber vielleicht hat die ja auch...
Sechs war die.
Sechs. Ja gut, weil sonst hätte ich gesagt, die hätte ja auch ein Handy haben können.
Nee, ist zu lange her gewesen. Das wäre zu den Zeiten von Telefonzellen hatte eine Sechsjährige auch kein Handy. Würde ich mal behaupten.
Naja.
Haben sie nicht so bald irgendwie, ich habe das Gefühl, als sie plötzlich immer, gab es ein großes Meeting, wo sie gesagt haben, Leute, es gibt jetzt Handys. Können wir die Dinge auch einpacken, ne? Und haben sie plötzlich immer abgebaut.
Damals in Oldenbüttel am Hauptbahnhof, ja, da stand Ewigkeiten eine gelbe Telefonzelle. Ungelogen, Ewigkeiten. Da habe ich, Fun Fact, oh Leute, das muss ich einmal ganz kurz erklären. Sozusagen, wie lange es noch Telefonzellen gab. Als ich 2011 angefangen habe, BWL zu studieren, ne, da hatten wir in der Orientierungswoche, sind wir am letzten Tag im La Viva gelandet. Ganz schrecklicher Laden auf der Disco-Mile in Bremen.
Oh ja.
Für alle, die das nicht wissen. Ganz schlimmer Laden.
Wirklich schlimmer
Laden. Auf jeden Fall wurde mir da, ich glaube, mein Handy wurde mir von irgendwem aus der Tasche gezogen. Vielleicht war ich auch zu besoffen und hab's verloren. Auf jeden Fall bin ich, irgendwann durfte ich nicht mehr in den Club wieder reingehen, weil ich angeblich zu besoffen war.
Weil du dein Handy
war.
Verloren hast.
Ich bin wirklich nicht zu voll gewesen. Ich bin gestolpert über eine Treppe, über so eine Stufe und das hab ich nicht gesehen. Und dann meinte der, ich bin zu voll mit raus. Ist auch egal.
Das Stolpern hat sicherlich aber auch nichts mit deinem Alkoholpegel gehabt.
Auf jeden Fall war ich mega müde und ich war auch mega breit. Bin nach Hause gefahren, hatte kein Handy mehr und hab morgens um 6, 2011... von dieser Telefonzelle aus am Oldenbüttler Bahnhof meine Schwester angerufen, die mich abgeholt hat. Die hat mir den Arsch gerettet. 2011.
Ja, 2011 ist auch schon wieder 11 Jahre her.
Außerdem ja, ist, aber 2011 hatte ich ein fucking Smartphone. Das will ich damit
sagen. Das stimmt,
sagen.
Aber hier schräg gegenüber von mir ist auch eine Telefonzelle.
Ach, guck mal, ich war nämlich in so einer gelben, lass mich raten, da steht so eine silber-lilane, oder?
Ja, diese komischen,
diese hässlichen Telekom-Dinger. Ne? Ja. Ah, die sind so schrecklich, die Teile. Die gelben sind geil.
Ich check auch nicht, warum sie die gelben weggemacht haben. Also ich meine, die haben sie ja immer mal wieder, gibt es ja auch in Bremen ja immer mal, dass da so ein Buchmobil draus geworden ist oder irgendwie sowas.
Ja, stimmt, ja.
Im Schnorr ist da, glaube ich, auch irgendwie sowas, war da nicht so ein kleiner Garten drin oder irgend so ein Shit? Irgendwie Pflanzen oder sowas. Immer kannst irgendwas
ja,
Cooles.
Ja, 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 stimmt.
Aber die sind richtig schön. So, die, mit diesen runden, mit dem runden Dach und so weiter. Und diese eckigen Drecksdinger, die aussehen wie so ein verkappter Fahrstuhl im Freien.
Die sind, die, auch diese komischen Scheiben, die da, die sind immer eingeschlagen.
Ja. Ja. Früher war es noch geil, da konnte man noch diese Telefonkarten sammeln. Du bist einfach immer da reingegangen in die Telefonzelle, haben wir den Hiesling immer gemacht. Und da gab es immer eine Chance, dass irgendwer halt, weil wenn die leer waren, waren die halt wertlos. Und dann haben die Leute die manchmal einfach da gelassen. Da konntest du immer hingehen und hast die Telefonkarten gehabt.
Telefonkarten.
Und die hatten diese verschiedenen Motive. Und ich weiß, dass mein Bruder die mal eine Zeit lang gesammelt hatte. Und ich glaube, der hatte sogar so ein Bild, so ein Bilderrahmen, wo einfach ganz viele drin waren.
Oh ja? Okay,
und
wenn, da gab's wenn er das halt, noch hat, wollen wir das sehen und ein Foto.
Hat er, glaube ich, nicht mehr. Haben wir, glaube ich, irgendwann weggeschmissen. Aber die waren richtig cool, weil da halt. Weil, keine Ahnung, es gab halt zig Anbieter und das war halt irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal. Warum sollten Leute deine Telefonkarte kaufen? Ja, cool, ich druck halt irgendwas Witziges drauf oder irgendwie sowas.
Das waren noch Zeiten, als man auf Klassenfahrt gefahren ist und die Eltern einem irgendwie eine 20-Mark-Telefonkarte mit in die Hand gedrückt haben. Und das Erste, was man gemacht hat, war, eine Sex-Hotline anzurufen und einfach mal fucking 3 oder 5 Mark irgendwie so in 30 Sekunden dadurch bist du irgendwie bei, hallo, wie kann ich dir helfen? Und dann war die halbe Telefonkarte schon leer. Good times. haben wir Real Talk gemacht.
Ach, Telefonkarten, du. Das ist gerade jetzt so eine Core-Memory, die bei mir gerade wieder unlocked wurde irgendwie. Diese Scheiß, stimmt mal, vor allem das, was du gerade meintest, so, du gehst irgendwie auf Klassenfahrt und kriegst halt eine fucking Karte mit. Ja, ja, ruf mal an, wenn du da bist. Das ist so merkwürdig.
Und heute wirst du getrackt. Mama weiß, wann du ankommst.
Das stimmt.
Brauchst du gar nicht schreiben. Sie schreibt dir. Hey, hab gesehen, du bist da.
Hab gesehen, du hast gerade eine Telefon-Sex-Hotline angerufen. Schreibt sie dir dann. Wer aber nicht getrackt wurde, das war die Leiche in der Geschichte von Christoph. Denn die ist unbekannter Herkunft. Ich rekapituliere einmal ganz kurz. In der Geschichte von Christoph, Spur ins Nichts, geht es um den Detective Jonathan Fraser, sehr schöner Name übrigens, der zu einer Leiche gerufen wird. Und das ist sein allererster Fall. Und diese Leiche lässt ihn mit ganz, ganz vielen Fragezeichen zurück. Denn es gibt nichts an der Leiche, das sich identifizieren lässt. Die ist irgendwie total unauffällig, durchschnittlich groß, durchschnittlich schwer, höchstens ein Ticken sportlich. Alle Etiketten sind rausgeschnitten. Es gibt einfach kein Indiz, wohin die gehören sollte.
Die Leiche.
Die Leiche. Und zwar wurde sie am Clearwater Beach gefunden und daher kommt auch dann der Name, den sie bekommen hat. Das Einzige, was man bei der Leiche gefunden hat, ist ein Zettel in der Hosentasche, auf der die Worte Tamam Shud drauf standen. Und das ist welche Sprache? Persisch?
Persisch.
Und heißt das Ende.
Das Ende beendet, genau. Ja, ja,
ja. Ja, viel mehr findet man dazu nicht. Und die einzigen Hinweise, die es so gibt, ist, dass er am Abend vorher schon von Leuten dort am Strand gesichtet wurde. Und sonst kennt ihn einfach niemand. Und auch nach sehr langer Forschung und einer sehr langen Schnitzeljagd nach diesen Hinweisen wurde nichts zu ihm rausgefunden. Das wurde, glaube ich, einfach unbekannt zu den Akten gelegt im Endeffekt, ne?
Sozusagen. Du, ich sehe es dir gar nicht böse nach, dass du vielleicht ein bisschen verwirrt bist mit der Geschichte. Aber ich kann das gut nachvollziehen.
Da waren halt viele Aspekte drin. Ganz viel Kram und bei allen war es immer so, dass man hört das auch in der Geschichte von dir und denkt immer so, hä? Und
ja.
Dann kommt das nächste und denkt mir so, hä? Und es ist nicht so ein Puzzle, wo du zum Schluss das letzte Teil kriegst und auf einmal sitzt du da und erkennst ein Gemälde, sondern du kriegst noch ein Teil und es ist aber einfach für ein komplett anderes Motiv.
Genau, es ist einfach so ein Picasso oder
genau.
So,
Auf jeden Fall haben wir euch natürlich auch gefragt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Und von euch meinten 59%, sie ist wahr und 41% halten sie für falsch. Also gar nicht so deutlich, wie ich gedacht hätte.
Ja, würde ich auch sagen.
Und bei mir haben mehrfach die Alarmglocken geklingelt bei der Geschichte. Schon relativ am Anfang, als es um diese unbekannte Leiche ging, kam mir das sehr bekannt vor. Das mit diesem Tamam Shud hatte ich zum Beispiel nicht mehr im Kopf. Aber spätestens beim Clearwater Man.
Da hat es geklingelt.
Da ist die Kirchenglocke losgegangen ohne Ende. Denn auch ich habe bei meinen Recherchen für diesen Podcast zumindest ein, zweimal etwas über einen sogenannten Somerton Man gelesen. Viel mehr weiß ich darüber auch nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es dazu irgendwelche Auflösungen gibt oder irgendwelche Hinweise. Aber ich sage deswegen auf jeden Fall, die Geschichte ist wahr.
Ja, das ist korrekt. Es geht um den Somerton Man, der bis heute eines der größten Mysterien des australischen Kontinents abzeichnet. Und zwar wurde der Somerton Man am 30.11.1948 in Adelaide am sogenannten Somerton Beach gefunden. Vermutlich ist er gegen 2 Uhr nachts dort verstorben, vermutlich auch an einem Gift und hatte einen Zettel in der Hosentasche mit den Worten Tamam Shud. Und eigentlich habe ich die Geschichte ziemlich genau so erzählt, wie sie im Internet wiedergegeben wird und wie man sie nachlesen kann. Die Geschichte mit dem neuen Polizisten und so weiter, das ist der Geschichte wegen.
Hatten wir schon auch gesagt letztes Mal, ne, dass du mal so ein Clear-Typ haben
genau,
wolltest.
Genau, stimmt, genau. Jemand mit so einer weißen Weste sozusagen, der ganz neu anfängt. Vielleicht, das wäre eigentlich mal ganz cool, wenn ich irgendwann wieder über ihn schreibe und dann ist er nämlich genau der sein muss bei mir.
Ach so.
Er ist dem australischen Booze verfallen und
er erinnert sich noch an seinen ersten Fall. Der Sand ist noch immer in seinen Schuhen und in seinen Taschen.
Ja, das wäre richtig gut. Auf jeden Fall sind noch ein paar mehr Sachen passiert, die du beim Recap nicht erwähnt hast. Wie gesagt, ich bin ja auch gar nicht böse drum. Ja. Es war alles sehr verwirrend, denn diese Tamam-Shud-Spur oder diese Worte, die man gefunden hat, das hat im
Buch,
Prinzip
ne?
zu dieser Schnitzeljagd geführt und das Ganze immer verworrener gemacht. Mhm. Also man hat nämlich, nachdem man, also erstmal hat man die natürlich auch obduziert und so weiter, wie eben in meiner Geschichte, und hat auch einfach nichts festgestellt. Kein besonderer Mageninhalt, absoluter Durchschnittstyp. Was den Leuten eben aufgefallen war, eben, dass der schon deutlich saubere Hände hatte und vermutlich eben, sag mal, ein bisschen besser gestellt ist finanziell und eben nicht unbedingt handwerkliche Sachen macht oder schwer körperlich arbeiten muss. Und deswegen konnte man beispielsweise auch eine Person ausschließen, mit der man die Leiche zu Anfang assoziiert hat, denn es hat sich irgendwann so ergeben, dass ein Holzfäller vermisst wird. Und anfangs hat man gedacht, vielleicht ist es ja der Somerton Man, dieser Holzfäller.
Ja, das kann doch nicht sein, weil ein Holzfäller würdest du sehen, dass der arbeitet und so weiter.
Genau, es gab noch ein paar weitere Indizien, die darauf hinwiesen, dass es sich bei der Leiche des Holzfällers oder bei dem Vermissten des Holzfällers nicht um die Leiche handelt. Aber auf jeden Fall hat dieser Hinweis der Anatomie des Mannes irgendwie zumindest den Ermittlern da ein bisschen in die Karten gespielt. Naja, auf jeden Fall ist man halt irgendwie nicht weit gekommen damit und hat die Leiche irgendwann am 10. Dezember, genauer gesagt, in Formalaldehyd einbalsamiert. Das war damals Standard. Und hat sie am 14. Juni 1949, also ungefähr ein halbes Jahr später, in Adelaide auf dem West Terrace Friedhof anonym begraben.
Okay, man kann da nicht hinpilgern quasi, weil man weiß nicht.
Es gibt ein Bild von dem Grab. Also anonym im Sinne von, da steht kein richtiger Name drauf. Ja, also ich glaube, man weiß, wo das Grab ist, man kann da auch hinfahren. Und wie du es auch schon gesagt hast, also es gab absolut eben keine Hinweise darauf, wer dieser Typ ist. Alle Etiketten, seine Klamotten waren rausgeschnitten. Es gab dieser Mann, niemand kannte den, niemand hat den erkannt, weder Zeugen, also auch diese Sachen mit den Zeugen, das war auch wie in meiner Geschichte, der wurde am Abend vorher gesehen. Keiner konnte was mit dem Bild anfangen, auch die Presse, die Bilder anschließend veröffentlicht hat. Es gab keinerlei Feedback dazu, dass irgendjemand den kennt. Und wir müssen bedenken, 1948 beispielsweise, das ist nämlich ein bisschen anders wie in meiner Geschichte, waren weder die Staaten in Australien groß miteinander vernetzt, noch natürlich die Länder. Also da gab es keine Datenbank, wo du ein Bild reinschmeißt. Ja. Das Einzige, was man damals machen konnte, war abzuklären, ob der Typ schon mal straffällig war. Das war er nicht. Das konnten sie also ziemlich schnell ausschließen.
Okay.
So. Aber auf jeden Fall fand man im April 49, also ein paar Monate später, fast knapp 5 Monate später, eben erst diesen Zettel. Den fand man deutlich später. Mit diesem Tamam Shud drauf.
In seiner Tasche?
Ja, den hat man erst später viel später gefunden, weil der irgendwie eingerollt war in der Hosentasche. Und Presse hat den dann veröffentlicht, in Absprache mit der Polizei und so weiter, hat man dann versucht, über diese Notiz rauszufinden, was mit dem los ist. Und es hat sich dann eben auch, wie in meiner Geschichte, eben ein Arzt gemeldet, der einen Gedichtband in seinem Auto gefunden hatte, der ihm wohl auch durch die Scheibe in sein Auto geworfen wurde. Und zwar den Gedichtband des persischen Lyrikers Omar Khayyam. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und das letzte darin enthaltene Gedicht aus diesem Band, das war zerrissen.
Und da fehlte,
das, was der Mann bei sich getragen hat. Nämlich dieses Zettelchen mit dem Tamam Shud. Daraus ist man allerdings auch nicht schlau geworden.
Nö.
Und es hat auch alles nur noch viel verworrener gemacht, weil man auch noch einen handschriftlichen Code auf dem Buch gefunden hat. Den ich auch in meinem, den habe ich ganz kurz nur angerissen in der Geschichte. Und ich werde davon ein Foto posten bei uns auf dem Instagram-Kanal. Deswegen, es macht keinen Sinn, dass ich diese Buchstaben, die da drauf, also völlig wirrer Kauderwelsch, der da drauf stand, teilweise durchgestrichen und man wusste nicht, ist es durchgestrichen oder ist es unterstrichen. Und bis heute hat niemand diesen Code entschlüsseln können. Keiner weiß, was damit gemeint war. Und als wenn das Ganze noch nicht verworren genug war, hat man dann auch noch auf der Rückseite eine Telefonnummer gefunden.
Von dem Buch.
Auch in meiner Geschichte. Genau. Mhm. Auf der Rückseite des Buches war auch noch eine Telefonnummer. Und die Telefonnummer gehörte eben auch, ich wiederhole es jetzt im Prinzip nochmal, zu einer Frau, die nur ein paar hundert Meter von dem Strand gewohnt hat, wo der Typ gefunden wurde. Und die sich auch daran erinnern konnte, dass sie ein Buch hatte, was sie aber eben angeblich jemandem gegeben hat, während sie noch eine Krankenschwester war.
Also, ja.
Den Patienten sozusagen.
Ja, ja.
Den hat man dann wiederum aufgesucht. Der hatte das Buch aber noch. Also, diese ganze Spur hat eigentlich, wie mein Titel es dann aussagen wollte, ins Nichts geführt. Es hat alles nichts genützt. Niemand ist da irgendwie richtig draus schlau geworden, was da eigentlich passiert ist. Bis heute ist das nicht aufgeklärt. Es gibt ganz viele Theorien. Es gibt auch halbe Verschwörungen schon, dass die Krankenschwester und der Typ, dem sie angeblich das Buch im Krankenhaus gegeben haben will, also ihrem damaligen Patienten, dass die ein Liebespärchen waren, dass das Spione waren, dass der Somerton Man ein Spion war, weil es wohl in Adelaide 2 wichtige Dinge, es gab irgendwie so eine radioaktive Mine und irgendein Rollfeld, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiere, bin mir nicht ganz sicher, die, sage ich mal, für Geheimdienste tendenziell interessant gewesen wären. die Frau, die Krankenschwester ist heutzutage, mittlerweile ist die tot. Mhm. Der Sohn, den sie hatte, der war damals nur ein paar Monate alt, 48, war ihr Sohn ein paar Monate alt. Der ist auch schon tot. Der Typ, der ihr Patient gewesen sein soll,
ist auch tot.
Ist mittlerweile auch tot. Mhm. Es gibt aber noch eine Adoptivtochter, die heute noch lebt.
Ja.
Und man geht davon aus, das ist eine Theorie, dass der Somerton Man ihr Vater ist und dass die Frau wusste, wer der Somerton Man ist und mit dem was gehabt haben kann. Und pass auf.
Aber kommt noch, was sind das Indiz dafür, außer dass, also warum?
Weil das klingt für mich jetzt einfach so. Ausgesagt hat, dass sie hat wohl irgendwie, die Adoptivtochter hat wohl irgendwann gesagt, dass ihre Adoptivmutter damals die Bullen angelogen hat. Und sehr wohl wusste, um wen es geht.
Okay.
Und die sprach Russisch. Und Englisch. Das war sehr weird.
Würde die Spion-Theorie unterstützen.
Ganz genau.
Ja, okay.
So, aber Leute, jetzt wird es nämlich interessant. Vielleicht kommt noch mal ein bisschen Wind in die ganze Sache. Denn man hat letztes Jahr am 19. Mai die Exhumierung der Leiche angeordnet.
War da noch was von über?
Ja, haben sie einbalsamiert. Die war wohl ein bisschen tiefer, okay, als sie dachten. Aber sie haben gesagt, die Leiche ist in einem sehr, sehr, sehr guten Zustand für die ganze Zeit, die dabei draufgegangen ist. Und sie sind technisch in der Lage, eben DNA-Proben zu nehmen und zu analysieren, wer der Typ war und in welcher Verbindung er mit dieser Adoptivtochter und dementsprechend halt auch mit dieser Frau, also der Krankenschwester,
ja,
und so weiter steht.
Das ist jetzt ja fast ein Jahr her. Kam da
was
raus?
Ich habe heute extra nochmal aktuell gegoogelt. Ich habe keine News gefunden. Die letzte News ist, dass sie es machen und dass sie sich sehr zuversichtlich schätzen.
Ja.
Ich habe noch kein Ergebnis gesehen. Ich bin gespannt, ich halte euch auf dem Laufenden.
Ja, bitte ich darum.
Genau, aber long story short, ja, es ist der Somerton Man. Viele haben es auch, glaube ich, auch bei Instagram geschrieben, es ist eine wahre Geschichte.
Ja.
Es ist fucking verwirrend. Vor allem, ich habe, der Wikipedia-Artikel auf Deutsch ist deutlich kürzer als der auf Englisch. Der Englische, wenn ihr da nochmal nachrecherchieren wollt, empfehle ich euch den Englischen, weil der haut nochmal 3, 5, 6 Theorien im Detail raus, die hier absolut den Rahmen gesprengt hätten.
Das hatte ich auch ein paar Mal bei manchen Geschichten, dass ich irgendwie was gefunden habe auf Deutsch. Ah, okay, interessanter Fall. Guck mal, auf Englisch ist halt 10-mal so lang.
Ja, ja.
Und irgendwelche nur modernen Analysen und so ein Shit und sowas. Das ist schon, macht manchmal Sinn, da zu switchen.
Genau, also wie gesagt, den Link dazu haue ich euch gerne in die Auflösung hier in den Shownotes. Wenn ihr dazu ein bisschen was finden wollt, dann könnt ihr da einfach den kurzen Weg gehen. Genau.
Ja, absolut verrückt. Absolut verrückt. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt weniger Ahnung davon, als wenn ich davon noch nie was gehört hätte.
Ja, das ist wie der Ermittler. So.
Ja.
Okay, wir haben eine neue Spur. Okay, es ist alles nur noch schlimmer.
Das ist wirklich, okay, alles klar. Wir sind gespannt, vielleicht hört ihr bei der nächsten Folge schon was darüber, über einen DNA-Beweis.
Ja, es ist aber wirklich, also es ist auch wirklich eigentlich unfassbar, was früher einfach alles ging, was heute einfach nicht mehr denkbar ist. Ich habe witzigerweise vor kurzem eine True Crime Folge von einem Podcast gehört, da ging es um Mädchen, um ein holländisches Mädchen, was einfach völlig random gesagt hat, alles gleich heute von zu Hause ab und ich gehe jetzt nach Deutschland. Mhm. Die war Holländerin. Und die war dann einfach weg. Und da hat man gedacht, ja, dann ist klar, die wird tot sein, keine Ahnung, Leiche wird weg sein. So, und nach über 35 Jahren hat die dann ihrer Schwester eine E-Mail geschrieben, meinte so, ja, hier, übrigens, ich bin noch da, was geht ab? Und dann meinte sie so, hä? Und dann hat sie halt so Insiderwissen halt rausgehauen.
Dass sie weiß, dass sie
genau,
es
und
ist.
Dann haben die es war Zeitverbrechen, also dann haben die beiden halt auch darüber gesprochen, dass das, damals war das absolut möglich. Heute würde das einfach nicht mehr gehen. Du kannst heute nicht einfach dich in Luft auflösen. Hier so digitale Spuren, bla bla bla, die du alle hinterlässt und so. Nicht nur DNA, sondern auch alles, was du, es ist unfassbar und wenn du dir vorstellst, irgendwie, keine Ahnung, 48 kommt einfach eine Leiche und keiner weiß, wer das ist. Keiner findet raus, wer das ist. Heute mit der heutigen Technik, weißt wahrscheinlich drei Stunden nicht, aber innerhalb von einer Woche weißt du, wer
spätestens,
das ist.
Wenn du es einfach irgendwo postest, dann wird in Social Media geteilt, dann kann jeder drauf gucken und sagt dir mal, oh, das war mein Nachbar. So.
Pass auf, da habe ich auch noch eine abgedrehte Pitch zu.
Es ist ein Zeitreisender.
Nee, gar nicht zum Summertime,
ach so, okay.
Aber weil du Social Media erwähnt hast. Ne?
Ja.
Ist ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen kontrovers jetzt. Ja, kontrovers ist leider auch das falsche Wort, aber lass mich kurz erklären.
Ja.
Pass auf. Also es gibt ja so Sachen, dass man so Bilder in Datenbanken einschleust.
Darf ich ganz kurz vorher was fragen? Ist das eine Idee auf dem Level von einem Adler? Oder ist es noch besser?
noch viel besser.
Ja, okay.
Pass auf, also Ausgangspunkt meines Pitches oder meiner Idee war dieser Fall Maddie. Kannst dich bestimmt dran erinnern.
Ja, natürlich.
Dieses
klar.
Mädchen, was plötzlich einfach verschwunden war. Ja. Genau. Und wo immer mal wieder alle Jubeljahre mal wieder irgendwie, jetzt war ja auch angeblich ein Deutscher, der im Knast ist, hat irgendwas seinem Zellengenossen erzählt, lalala, keine Ahnung, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, meine Freundin hat damals wirklich ganz tief rein in den Kaninchenbau, was das angeht. So,
okay.
Ne? Und hat mich da auch wieder so ein bisschen mit reingeholt in den Strudel. Und ich habe dann so gedacht, ey, ich bin auch überhaupt nicht für so Überwachungsshit und so, ne? So wirklich gar nicht. Stell dir vor, weil das Ding ist ja bei Maddie, deswegen komme ich drauf, die hat ja so ein ganz spezielles Auge. Die hat so eine ganz spezielle Pupille.
Ja.
So was super Auffälliges wohl. Und dann habe ich mich gefragt, ob das nicht technisch möglich wäre, dass jetzt zum Beispiel Instagram oder Facebook besser gesagt, all seine Daten, alle Bilder, die jemals auf einem Server landen, mit diesem einen Merkmal abgleicht. Und dann kommt sowas raus wie, Maddie, klar, die heißt hier Samantha irgendwas, ist mittlerweile 13 und also sagen wir mal, der ist jetzt nichts passiert, aber sagen wir mal, die wurde entführt, um irgendwo als Tochter entführt, um irgendwo eine andere Tochter zu sein. Das gab ja damals eine Theorie.
Ja, ja.
Stell dir mal vor, die lebt irgendwo weiter und du findest das raus, weil die einfach ganz normal wie jeder Mensch Selfies auf Instagram hochlädt und diese AI einfach dieses eine Merkmal erkennt und das anschlägt.
Das kann KI schon lange.
Aber ist verboten, ne?
Ja, das ist halt, was du gerade beschreibst, ist halt des Datenschützers absoluter Albtraum.
Ja.
Das ist halt so,
aber in dem Fall wäre es doch mega geil.
Irgendwo sterben gerade 10 Datenschutzbeauftragte vor Schock, weil diese Theorie in den Raum geworfen wurde.
Aber ist sowas in solchen Fällen nicht manchmal ganz nice?
Ich weiß, dass, war das nicht bei Facebook so, dass sie immer mal so was erhalten hatten, so einen Algorithmus, der halt das erkennen konnte und haben es mal probiert bei irgendeinem Bild von, keine Ahnung, einem Festival oder irgendwie sowas. Da haben plötzlich irgendwie gesagt, okay, jetzt wird die Auto schon automatisch jeder markiert, den wir da erkennen. Die waren alle winzig klein und jeder Einzelne wurde erkannt. Mhm. So, war plötzlich, da waren irgendwie tausende von Leuten erkannt durch die Facebook-Profile und so weiter. Sowas geht. Auf jeden Fall.
Aber es ist halt hart illegal, ne?
Es ist halt hart illegal. Das ist halt auch das, was, also weil, klar, so wie du es geschrieben hast, voll cool, wir können rausfinden, wo diese Person ist, die entführt wurde. Ja, okay, aber du kannst halt auch den Standort von jeder anderen Person, das ist so wie bei Batman,
wie bei The Dark Knight. Aber erst so, nee, so gar nicht, weil es ging ja eher darum, dass du nur aufgrund eines ganz bestimmten Merkmals, also eine random Datenbank und einfach sagst, irgendwie, da ist jemand. Also
klar,
du würdest
aber
das ja...
das kannst du genauso gut machen beim politischen Gegner, dass du sagst, ey, ich weiß, der Typ hat hier ein komisches Muttermal. So, jetzt drücke ich auf los und dann finde ich schon raus, wo der ist. Der kann sich nicht vor mir verstecken. Das ist halt eben die Sache.
Aber pass auf, das ist ja das nächste Ding. Weißt du warum eben nicht? Weißt du warum das was anderes ist? Weil, wenn das jetzt eine politische Person wäre, ne, die gefährdet wäre dadurch, die postet ja nicht solche Sachen auf Instagram. Das heißt, alles, was er postet, gibt er eh preis.
Ja gut, du könntest...
Ja gut, nee, das ist ja so. Also du suchst ja eben Maddie aufgrund, weil du vielleicht glaubst, okay, es ist vielleicht ein Mädchen, was woanders lebt und ganz normal Selfies postet und gar nicht weiß, dass sie Maddie ist und deswegen findest du sie. Bei einem Politiker würdest du ja sagen, naja, wenn ich rausfinden will, wo der Politiker ist, gehe ich auf das Profil vom Politiker. Das würde keinen Sinn machen.
Ja gut, aber wenn jemand untertauchen will so und er will irgendwo ein neues Leben anfangen, keine Ahnung, hier...
Aber dann gibt es keine Bilddatenbank,
naja,
auf
gut,
die du zugreifen kannst.
Wenn du gegen Mafiosi aussagst als Grundzeuge, kriegst du eine neue Identität und ein neues Leben. Und dann heißt es ja nicht von wegen, okay, kannst du machen, kriegst neue Frisur, neue Namen und so weiter, aber du darfst niemals in deinem Leben wieder irgendein Foto von dir machen. So, darfst du ja. Du musst halt nur versuchen, also klar, hängst du nicht an die große Glocke.
Ja, aber dann bist du aber auch... Also in dem Fall, wenn du dann wieder auf Social Media gehst, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Natürlich kannst du dann alles hacken und Datenbanken auf immer nehmen. Aber wenn du einfach sagst, okay, du nutzt gezielte Datenbanken und fragst, ob du das für diese Momente nehmen, dann ist, ich weiß, was du meinst, ich meine es in einem anderen Rahmen.
Ja, ich glaube einfach,
es aber
ist
ja
einfach
klar,
nur
es ist einfach absolut
illusorisch zu glauben, dass das in so einem Rahmen bleiben kann und sowas.
Ja, aber wir haben ja auch gerade schon wieder wirklich fast den Rahmen gesprengt mit diesem Gespräch. Wir haben uns etwas verplappert, aber wir lassen nochmal unseren kleinen Springteufel raus und machen gleich weiter.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Was glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus oder für Klamotten oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Was auch immer ihr gerade vermutet, vielleicht liegt ihr mit diesen Vermutungen ganz schön daneben. Wenn ihr das mal überprüfen wollt, dann kann euch die App Finanzguru dabei helfen, denn dort könnt ihr Budgets einstellen für verschiedene Sachen, die ihr braucht, zum Beispiel fürs Einkaufen, für Essen oder was auch immer ihr sonst budgetieren wollt und dann mal so einen kleinen Self-Check machen, ob ihr denn wirklich da liegt, wo ihr glaubt, dass ihr liegt oder doch merkt, oh, ich gebe vielleicht ganz schön viel Geld für Cappuccini aus. Und in diesem Fall kann euch Finanzguru sehr dabei helfen, einen Überblick über eure Finanzen zu bekommen und diesen Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzguru Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten. Um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus 3 Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr 3 Monate Finanzguru Plus vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid, dann seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Neue Folge, neue Geschichte. Christoph fängt an, denn er hat letztes Mal abgeschlossen mit seiner zweiten. Von
das
daher.
Heißt, heute darf ich eröffnen.
Heute darf ich einfach mal wieder erstmal ein bisschen länger hier chillen.
Das finde ich, sollten wir öfter machen. Letztes Mal hat Christoph abgeschlossen und heute eröffnet er. Oder schließt er auf?
Du, freue ich mich jetzt schon drauf fürs nächste Mal. Das vergessen wir eh.
Meine Geschichte aus Folge 55 lautet Nebenwirkungen. Es war wieder einer dieser Tage. Einer dieser Tage, an denen Stanley drohte zu ersticken. Dass es einer dieser Tage werden würde, hatte er schon morgens nach dem Aufstehen gemerkt, als die Beklommenheit durch seine Zehenspitzen kroch, sich durch seinen Körper nach oben fraß und sich in seinen Lungen ausbreitete wie ein Krebsgeschwür. Etwa 2 Jahre lang ging das jetzt schon so, und an diesem Morgen schaffte er es mal wieder nicht an den Frühstückstisch, ohne sich vorher zu übergeben. Grüne Äderchen zeichneten sich auf Stanleys gespreizten Armen ab, dessen Hände sich verkrampft am schmuddeligen Waschbecken seines Badezimmers festklammerten. Keuchend spuckte er Galle in den Abfluss und verzog vor Schmerz das Gesicht, als sich sein Magen zusammenkrampfte. Seine Augen zu Schlitzen verengt, schlug er die Spiegeltür des kleinen Badezimmerschrankes auf und griffelte nach dem kleinen orangenen Plastikröhrchen, auf dem auf einem weißen Klebestreifen in krakeliger Handschrift sein Name geschrieben war. Angestrengt öffnete er es und hielt es sich zitternd an die Lippen, so als würde er einen Schnaps ächzen. Er wusste nicht, wie viele Pillen ihm gerade gleichzeitig in die Speiseröhre fielen, doch er wusste, dass sie ihm helfen würden. Auch wenn es ein Spiel mit dem Feuer war. Lauwarmes Wasser aus einem verkalkten Hahn spülte die Tabletten von Stanleys Kehle aus in seinen Magen, dessen Säure sofort mit der Zersetzung begann, was schließlich dazu führte, dass Stanleys Körper sich nach wenigen Minuten entspannte und unkontrolliert auf dem kalten Fliesenboden seines Badezimmers aufschlug. Während er fast bewegungslos an die Decke starrte, spürte er, wie sich das Krebsgeschwür aus seinen Lungen zurückzog und er wieder langsam atmen konnte. Er fühlte die Kälte der Fliesen an seinem Rücken und er wusste nun ganz sicher, dass es einer dieser Tage war. Ruckartig stand Stanley auf und nahm einen erneuten großen Schluck des lauwarmen Wassers direkt aus dem Hahn. Danach warf er das orangefarbene Plastikröhrchen achtlos zurück in den Spiegelschrank und verließ mit leichtem Schwindel das Badezimmer. Nach dem Frühstück setzte sich Stanley an den Schreibtisch seines dunklen Arbeitszimmers und vertiefte sich wieder in den alten Folianten, den er sich von seinem Professor ausgeliehen hatte. Stanley beschäftigte sich seit etwa 2 Jahren über sein eigentliches Studium hinaus mit Okkultismus, Dämonologie und dem Übernatürlichen. Er las alles, was er dazu finden konnte, auch wenn es ihn teilweise belastete und er sogar manchmal deshalb schlecht einschlief. Es war wie eine Hassliebe, die ihn anekelte und erschreckte, ihn aber auch unglaublich anzog und ihn unzählige kurze Essays verfassen ließ, die er auf verschiedensten Internetseiten veröffentlichte. Während er sein Gesicht in den alten Pergamentseiten vergrub, spürte er, wie es in seinem Oberbauch zu brodeln begann, und er wusste, dass ihm jetzt ein unangenehmes Sodbrennen bevorstand. Das war der Preis, den er fast täglich bezahlte, wenn er sich nach dem Übergeben die verschreibungspflichtigen Medikamente einwarf. Doch das Sodbrennen war immer noch besser als das, was ihm bevorstand, wenn er keine Medizin nahm. Nach einem schmerzhaften Aufstoßen stand Stanley wenige Zeit später auf, um sich ein Glas Wasser aus der Küche zu holen. Er drehte den Hahn auf und ließ das Wasser etwas laufen, damit es schön kalt wurde. Dabei schaute er aus dem Fenster. Es war mittlerweile schon später Nachmittag und der Wind peitschte das vom Regen durchnässte Herbstlaub über das Kopfsteinpflaster seiner Straße. Da es zu dieser Jahreszeit bereits sehr früh dunkelte und in den Vorgärten seiner Nachbarn bereits die Lampen der Außenbeleuchtung brannten, nahm Stanley das kleine dunkelrot leuchtende Flämmchen, welches vor seiner kahlen Hecke waberte, nicht wahr, obwohl er direkt in dessen Richtung starrte. Durstig wandte er seinen Blick ab und hielt ein frisches, leeres Glas unter den Hahn, dessen Inhalt er anschließend gierig in Sekundenschnelle hinunterstürzte. Danach stellte er das leere Glas, in dessen Wölbung sich das mittlerweile schon bis zur Haustür vorgedrungene Flämmchen spiegelte, unachtsam in die Spüle und kehrte zurück ins Arbeitszimmer. Während seiner Arbeit vergingen die nächsten Stunden wie im Flug. Stanley überflog die düsteren Kapitel des alten Buches nahezu und machte sich allerlei handschriftlicher Notizen. Erst als ihm der Füllfederhalter fast aus der Hand fiel und er bestimmte Sätze nur noch verstand, nachdem er sie 3 bis 4 Mal gelesen hatte, warf er gähnend einen Blick auf die Uhr. Es war bereits kurz nach 3 Uhr nachts und Stanley sollte eigentlich schon längst im Bett liegen. Er räumte sein Chaos auf dem Schreibtisch etwas zusammen und knipste anschließend die Bänkerleuchte mit dem grünen Lampenschirm aus Glas aus, die er von seinem Opa geerbt hatte. Danach verließ er das Arbeitszimmer und begann sich im Bad die Zähne zu putzen. Während ihm weißer Schaum das Kinn heruntertropfte, musste Stanley über das zuletzt gelesene Kapitel nachdenken. Von allen übernatürlichen, mysteriösen Fabelwesen, die angeblich auf Erden wandeln sollten, hatte er bisher nie etwas von einem Fetch gehört. Eine Art düsteres Omen, welches häufig aufgrund seiner äußerlichen Form mit Irrlichtern verwechselt wurde. Doch der Fetch war viel mehr als ein Irrlicht. Er war ein körperloser Formwandler, der nur die Gestalt von Menschen annahm, die kurz darauf sterben würden. Daher, dachte er, stammten also die ganzen merkwürdigen Berichte von Menschen, die angaben, ihre geliebte Oma noch gesehen zu haben, obwohl diese sich meilenweit entfernt mit irgendeiner Krankheit buchstäblich zu Tode quälte. Das hatte dann auch nichts mehr mit einem guten Geist zu tun, sondern eben mit einem kleinen, niederträchtigen Licht, welches nur darauf wartete, endlich wieder, für kurze Zeit, einen Körper zu besitzen. Stanley spuckte in das Waschbecken und betrachtete für einen kurzen Moment den Mix aus weißlichem Schaum, der sich mit dem Blut seines Zahnfleisches vermischt hatte und im Begriff war, in den Abfluss zu sickern. Er blickte auf und musterte sein Spiegelbild, welches ihn vom schmuddeligen Glas des Badezimmerschränkchens aus müde anstarrte, und noch bevor er selber das markerschütternde Geräusch in seinen Ohren vernahm, sah er, wie sich die Mundwinkel in seinem Spiegelbild vor Schmerz verzerrten. Stanley fiel vor Schmerz auf die Knie. Das Geräusch dröhnte so plötzlich und so schrill in seinen Ohren, dass er fast ohnmächtig wurde. Kreischend vor Qual presste er sich beide Hände gegen die Ohren, in der Hoffnung, dass das Geräusch dadurch verschwinden würde. Und zu seiner Überraschung funktionierte es. Von jetzt auf gleich war es plötzlich so still, dass Stanley glaubte, er habe durch das Piepen sein Gehör verloren. Die Hände immer noch auf die Ohren gepresst, erhob er sich von den kalten Fliesen und starrte regungslos in das Waschbecken vor ihm, an dessen Keramik noch immer die zähe Mischung aus Zahnpasta und Blut klebte. Er spürte, wie das taube Gefühl auf seinen Ohren verschwand und er das fast schon friedliche Geräusch von kontinuierlich laufendem Wasser aus dem Hahn vernahm. Gerade als er sich wieder etwas entspannte, fühlte er jedoch, wie es in seinen Zehen zu kribbeln begann und der Raum um ihn herum dunkler wurde. Stanley begann plötzlich unkontrolliert zu atmen. Die plötzliche Dunkelheit in dem kleinen Bad engte ihn ein und er bekam keine Luft mehr. Genau wie am Morgen stützte er sich mit ganzer Kraft mit beiden Händen am Waschbecken ab und blickte angestrengt in den Abfluss. Dort, wo eben noch eine Mischung aus Zahncreme und dünnem Blut hinuntergeflossen war, sprudelte jetzt eine zähe dunkle Masse nach oben. Sie sprudelte unaufhaltsam hervor und hatte innerhalb von Sekunden das gesamte Waschbecken gefüllt. Vor Angst Die dunkle Brühe zu berühren, riss Stanley sich von dem Waschbecken los und stolperte unkontrolliert ein paar Schritte nach hinten. In dem Badezimmer war es mittlerweile stockfinster. Das Waschbecken mit dem kleinen Spiegelschränkchen, in dem sich die Linderung der plötzlich auftretenden Phänomene verbarg, war plötzlich nicht mehr in Reichweite. Keuchend und sich verzweifelt im Kreis drehend, versuchte Stanley die Orientierung zu finden. Doch es war aussichtslos. Nur dunkle, nackte Wände aus rohem Stein umgaben ihn. Das Kribbeln aus seinen Zehen hatte sich wieder in das Geschwür verwandelt und kroch jetzt langsam seine Kehle hinauf. Er würgte und fiel abermals zu Boden. Mit Tränen in den Augen und sich vor Schmerz krümmend tastete Stanley blind durch die Dunkelheit, bis seine knochigen Finger das kalte Metall eines Abflussrohrs ertasteten. Für einen kurzen Moment hinderte ein Anflug von Hoffnung das Geschwür in seiner Lunge daran, weiter aufwärts zu krabbeln. Mit ganzer Kraft zog sich der untergewichtige 31-Jährige an dem Abflussrohr hinauf, bis er die kühle Keramik des Waschbeckens unter den Spitzen seiner Fingerkuppen spüren konnte. Die Rettung lag nur noch wenige Zentimeter entfernt. Er hatte es fast geschafft. Er lehnte sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf seinen linken Ellenbogen, den er auf dem rutschigen Rand des Waschbeckens positioniert hatte, streckte seinen rechten Arm aus und reichte mit der freien Hand blind nach der Tür des Spiegelschränkchens. Panik und die Angst vor dem Ersticken peitschten Stanley an, nicht ein drittes Mal zu Boden zu fallen. Die Dunkelheit um ihn herum war nun so nah und so erdrückend, er durfte nicht versagen. Während das Türchen des Schränkchens aufschlug und dabei beinahe aus den Angeln flog, riss Stanley seinen rechten Arm mit geballter Faust zu sich zurück an die Brust. Impulsiv entspannte er alle Muskeln seiner linken Körperhälfte und schlug dumpf auf den Boden auf. Dem Delirium nahe öffnete er mit der Nagelspitze seines Daumens den weißen, riffeligen Deckel des orangefarbenen Plastikröhrchens und entleerte mit einer unkontrollierten Handbewegung in Richtung seines Mundes den kompletten Inhalt. Erleichtert entspannte er jetzt den Rest seines Körpers und sah dabei zu, wie sich die Dunkelheit und Enge um ihn herum langsam zurückzog. Wenige Minuten später erhob sich Stanley und starrte in die blutunterlaufenden Augen seines Spiegelbilds. Die Medikamente hatten seine Haut rissig gemacht und dazu geführt, dass sich mehrere Ekzeme gebildet hatten. Unter dem Schorf seiner durch den ständigen Juckreiz aufgekratzten Wunde eiterte es jetzt schon seit Tagen und Stanley wusste nicht, warum es nicht besser wurde. Erschöpft fasste er sich in sein dünnes Haar und fuhr sich langsam mit der Hand durch sein blasses Gesicht über die hohlen Wangenknochen herunter bis zu seinem Kinn. Was war nur aus ihm geworden? Er schloss für eine Sekunde die Augen und wandte dem Spiegelschränkchen den Rücken zu. Als er sie wieder öffnete, starrte er seltsamerweise erneut in das gezeichnete Gesicht seiner selbst. Für einen kurzen Moment war er sich nicht ganz sicher, ob die Tabletten schon vollkommen gewirkt hatten und er halluzinieren würde. Doch als er spürte, wie etwas gegen seinen rechten Fuß stieß und er dieses etwas als das komplett entleerte Medikamentenröhrchen aus seinem Spiegelschrank identifizieren konnte, verstand er plötzlich und er musste ein weiteres Mal an das Kapitel des Folianten denken, das er zuletzt gelesen hatte.
Also hat mir mega gut gefallen, war richtig, richtig gut geschrieben, war ultra atmosphärisch. Die war richtig gut. Die war wirklich richtig gut.
Schön. Das freut mich.
Ja, der letzte Satz hat mir jetzt noch zu denen gegeben. Ich überlege jetzt gerade, ob das Kapitel war, dass das mit dem Irrlicht dann? Ja, ne? Ah, ich muss die Geschichte nochmal hören. Ich muss auf jeden Fall nochmal hören. Oh, es war so widerlich beschrieben. Also so richtig gut und richtig widerlich beschrieben. Alleine dieses, was es mit seinem Körper macht und sowas. Und dann diese eine ganz lange Szene im Bad, wo er so auch überhaupt nicht weiß, wohin mit sich und wo er ist und so weiter. Das war richtig gut, ey. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Schön.
Wie ist die Nebenwirkung? Die orangenen Pillendöschen. Wir haben jetzt alle gerade kollektiv ein Bild im Kopf, Leute.
Wir haben alle auch die krakelige Handschrift im Kopf.
Wir wissen genau, wie es aussieht. Wir wissen genau, wie es klingt, wenn das Ding aufgemacht wird. Ah, schön. War eine richtig schöne Geschichte, ey. Wirklich, wirklich geil unangenehm einfach.
Sehr gut.
Chapeau.
Das wollen wir.
Herr Wellbrook.
Das wollen wir. Jetzt bin ich gespannt, was du uns vorbereitet hast, mein Lieber.
Na gut, dann bin ich jetzt dran. Meine Geschichte von heute in Folge Nummer 55 trägt den Namen Benebelt. 15, 16, 17, 18. Na, dann sind wir ja vollständig. Zufrieden schaute sich Richard Weber seine Schüler an, die ordentlich in Zweierpaaren aufgereiht vor ihm am Wegesrand standen, auf dem Rücken olivgrüne Leinrucksäcke voll behangen mit Töpfen, Zeltstangen, Werkzeug und in feste kleine Bündel zusammengerollte Decken. Ein paar wenige der Jungen, die allesamt zwischen 13 und 15 Jahre alt waren, ächzten bereits unter dem Gewicht ihres Gepäcks, noch bevor die Exkursion überhaupt begonnen hatte. Verweichlicht. Das ganze Pack, dachte Richard. Als er in ihrem Alter war, hätte er es nicht gewagt, auch nur einen Mucks von sich zu geben. Es ging einfach immer weiter bergab. Diese Belger wussten gar nicht, was für ein Glück sie hatten. Mittlerweile war Richard 31. Doch als er vor 16 Jahren im gleichen Alter war wie seine Schüler, hatte der große Krieg begonnen. Und noch bevor er vorbei war, hatte auch Richard seinen Dienst leisten müssen. Und die neue Generation, wenn man Richard fragte, wussten die einfach nicht zu schätzen, in was für einer friedlichen Zeit sie aufwachsen durften. Richards Griff festigte sich um den eisernen Knauf seines Wanderstockes, als Erinnerungen an den Krieg vor seinem inneren Auge aufflackerten und für einige Sekunden in seinem Kopf nachhallten. Tod und Leid schwirrten an ihm vorbei und weckten Narben in ihm auf. »Herr Weber, ich melde, die Klasse 9a steht bereit.« Die Stimme seines Klassensprechers ließ die traumatischen Erinnerungen verblassen und holte Richard ins Hier und Jetzt zurück. Richard stand mit seinen Schülern vor dem Schulgebäude, in dem er Naturwissenschaften lehrte. Dieses Wochenende jedoch stand eine Wanderexkursion statt Müßiggang für die Jungs der 9a auf dem Plan. Er hatte eine Route ins Moor geplant, einige Kilometer von der kleinen Stadt entfernt. Das historische Niedermoor passte zum Unterrichtsmaterial, das sie in letzter Zeit behandelt hatten, und war ein wichtiger Lebensraum. Doch insgeheim wollte Richard die Gelegenheit nutzen, um den hibbeligen Kindern mal ein bisschen Disziplin mit auf den Weg zu geben, an der es ihnen im Schulalltag so offensichtlich mangelte. Richard Weber nickte dem Klassensprecher Konstantin kurz zu, um seine Meldung zu bestätigen, begradigte seinen Rücken und stolzierte an seinen kleinen Soldaten vorbei. Dann räusperte er sich und sagte in einem einstudierten Befehlston: »Wir haben heute einen langen Marsch vor uns, Jungs, also haltet dran und keine Müdigkeit vorschützen.« Danach klopfte Richard zweimal mit seinem Gehstock auf den Boden, um den Marsch einzuläuten. Sofort ging er in einem Tempo voraus, das die Jungs dazu zwang, kleine Stolperschritte einzulegen, um mit ihm Schritt halten zu können. So marschierte die kleine Kolonne für Stunden. Stunden, in denen die späte Sommersonne auf die Köpfe der Jungs brannte, die nur von einer dünnen Kappe bedeckt waren, die Teil der Schuluniform war. Immer wieder musste Richard entnervt anhalten, da einer der Schüler umgeknickt war, zurückfiel oder ihm schwindelig wurde. Sie hatten bei Weitem nicht die Strecke zurückgelegt, die Richard vorgesehen hatte. Ursprünglich war geplant, schon am Nachmittag am Moor anzukommen. Doch da hatte er die Rechnung ohne die kurzen Beine seiner Gefolgschaft gemacht. Bei diesem Tempo würden sie morgen noch nicht im Moor sein. »Wenn ihr nicht langsam einen Zahn zulegt, ist die Sonne schon am Horizont verschwunden, bevor wir angekommen sind. Und denkt ja nicht, dass wir vorher Halt machen. Wenn ihr zu spät kommt, könnt ihr die Zelte im Dunkeln aufbauen. Oder auf dem Boden schlafen.« Keuchend und ächzend schleppten sich die 18 vollbeladenen Schüler, so schnell ihre müden Füße sie noch trugen, dem mahnenden Lehrer hinterher, bis die Sonne tief am Horizont hing, die Hitze nicht mehr so unerträglich war und sie endlich am Rande des Moors angekommen waren. Ein leichter Nebel zog auf. Während Richard sein Zelt routiniert in wenigen Minuten aufgestellt hatte, sah er amüsiert dabei zu, wie sich die kleinen verwöhnten Gören daran abrackerten, im langsam schwindenden Licht dem Gewirr aus Zeltstangen, Seilen und dickem Zeltstoff Herr zu werden. Doch entgegen seiner hämisch geringen Erwartung standen tatsächlich alle Zelte, noch bevor die Nacht vollends hereingebrochen war und es kühl wurde. So saß die Gemeinschaft aus Schülern kurz vor Mitternacht an einem prasselnden Feuer und sie entspannten die müden Knochen nach dem anstrengenden Marsch. Als das Feuer zu einem Glimmen verkommen war, wies Richard seine Schüler an, zu Bett zu gehen. Nachdem er sicher gegangen war, dass alle Schüler in ihren Zelten verschwunden waren, streifte er noch ein letztes Mal um das Zeltlager seiner Wandergemeinschaft und schaute in die neblige Nacht. Der Wind säuselte leise um seine Ohren, wie ein sanfter Gesang, der aus dem Nebel emporstieg. Ihm war, als ob er weit im tiefen Nebel plötzlich etwas erkennen könnte. Ein leichter blaugrüner Schimmer, der im Nebel auf- und abtauchte. Neugierig trat er einen Schritt vorwärts. Das Säuseln war mittlerweile zu einem Rauschen gewachsen und vernebelte Richards Sinne. »Herr Weber?« Ein Ruf drang durch das Säuseln des Windes und das blaugrüne Schimmern erlosch. Stattdessen schob sich ein neues Gefühl an dessen Stelle. Nässe. Richard schaute verdutzt nach unten und bemerkte, dass er beinahe bis zu den Knien in morastigem Wasser stand. Er drehte sich um. Weit hinter ihm standen 18 Jungs mit verblüfften Gesichtsausdrücken, die teilweise vergeblich versuchten, ein Kichern zu unterdrücken. Dahinter, beinahe vom Nebel verschluckt, waren gerade noch die Zelte erkennbar. Er hatte sich fast 100 Meter vom Zeltplatz entfernt. »Herr Weber, wir haben Sie rufen gehört. Ist alles okay?« Richard stand noch für ein paar Sekunden so da, verwirrt und peinlich berührt, bevor er sich räusperte und aufrichtete, im Versuch, ein wenig der gerade verlorenen Autorität wiederzuerlangen. »Nein, alles in Ordnung. Das war lediglich ein Test. Gut reagiert.« Doch das Gekicher der Schüler, während er aus dem Sumpf herauswartete, trieb ihm die Zornesröte ins Gesicht. War er wirklich so tief in Gedanken gewesen, dass er nicht bemerkt hatte, dass seine Schuhe, ja sogar seine Beine im Wasser gestanden hatten? Vielleicht hatte ihm die Sonne während des Marsches doch nicht so kalt gelassen, wie er gedacht hatte. Verwirrt und beschämt befahl er den Jungs, sich wieder in die Zelte zu begeben, zwischen denen der mittlerweile dichte Nebel kroch. Etwas zögernd setzten sich 18 Beinpaare in Bewegung und nach wenigen Minuten war wieder alles still. Auch Richard begab sich jetzt in sein Zelt. Zum Glück hatte er eine zweite Hose eingepackt. Er hatte jedoch nicht damit gerechnet, sie schon am ersten Abend wechseln zu müssen. Er verzichtete auf einen weiteren Kontrollgang um die Zelte und legte sich stattdessen auf die dünne, gefütterte Matte, die ihm als Nachtlager diente. Er schloss die Augen und versuchte, sich an das zu erinnern, was er gesehen und gehört hatte. Doch es war alles wie verschwommen. Er erinnerte sich nur noch dunkel an etwas Blau-Grünliches. Mehr nicht. Und während er müde dalag und angestrengt versuchte, sich ins Gedächtnis zu rufen, was er gesehen haben könnte, fielen ihm langsam die Augen zu und er schlief ein. Als er seine Augen wieder öffnete, zuckte er erschrocken zusammen, als etwas in sie hineinfloss. Ruckartig schoss sein Kopf nach oben aus dem Wasser. »Was zum...« Keuchend fing Richard an zu prusten. Er lag rücklings in dem flachen Wasser des Moors, umringt von dichtem Nebel, ohne jegliche Orientierung, wo er sich befand. Es war bereits wieder hell, doch von den Zelten war weit und breit nichts zu sehen. Und weit und breit bedeutete in diesem Fall die 15 Meter Radius, die überhaupt etwas erkennen konnte. Richard war durchnässt und zitterte am ganzen Leib. Seine Gedanken rasten. Wie lange war er hier draußen gewesen? Wo waren die letzten Stunden hin? Hatten die Jungs ihn etwa vergiftet? Ihm etwas verabreicht? Er stand auf und ging ein paar wackelige Schritte vorwärts. Dann sah er es wieder. Ein bläuliches Licht. Doch dieses Mal schien es nur wenige Meter entfernt aus dem dichten Nebel zu leuchten. Wind spülte wieder um seine Ohren und lullte ihn ein. Vorsichtig ging er darauf zu, beinahe blind, mit nichts als einem kleinen blauen Licht, um ihn zu führen. Doch als er es fast erreicht hatte, verschwand es wieder. Genau wie zuvor. Irritiert ging er einen Schritt zurück und stieß mit dem Fuß gegen etwas. Etwas Weiches. Richard stolperte. Er konnte gerade noch verhindern, wieder in das niedrige Wasser zu fallen. Mit zusammengekniffenen Augen schielte er nach unten, um zu erkennen, was ihm da im Weg lag. Es war ein Körper. Ein lebloser Körper. Der Körper eines Jungen. Sofort stieg Übelkeit in Richard empor. Erinnerungen an Berge von Leichen aus dem großen Krieg kramten sich aus seinen Erinnerungen. Benommen taumelte er ein paar Schritte und stolperte erneut. Dieses Mal konnte er sich jedoch nicht mehr fangen. Klatschend krachte er in das flache Wasser und landete unsanft auf einem weiteren Körper. Richard erbrach sich, versuchte verzweifelt wieder aufzustehen, um den toten Körper von sich zu stoßen, nur um rücklings gegen einen dritten zu geraten. Jetzt erst bemerkte Richard, dass sich der Nebel um ihn herum gelichtet hatte. Er sah auf und in die erschrockenen Augen von 15 zu Tode verängstigten Jungen. Letztendlich wurde Richard Weber für die Tötung der Jungen verurteilt, und zwar zu einer lebenslänglichen Haft im Zuchthaus. Er versuchte immer wieder vergebens, seine Unschuld zu beteuern, doch er half sich nicht, indem er stets von blaugrünen Lichtern und verfluchten Nebel berichtete. Er wurde für verrückt erklärt und weggesperrt. Man vermutete, dass die Folgen des Krieges schwere geistige Schäden angerichtet hatten. Was jedoch vollkommen ignoriert wurde, waren die Aussagen einiger Schüler, die auch später hinter vorgehaltener Hand immer wieder über merkwürdige blaue Lichter redeten, die sie in dieser Nacht gesehen haben wollten, und sein seltsames Gesäusel, das ihren Geist benebelt hatte.
Hat der Richard einfach mal drei seiner kleinen Boys gekillt, oder was?
So sieht es das Gericht.
Und die aber, Also hat er ja auf jeden Fall. Ich meine, da waren 15 Zeugen.
Ja, beziehungsweise 15 Leute haben gesehen, wie er da mit den Leichen im Wasser lag, ja.
Im Wasser? Ja.
Ja, die anderen war auch im Wasser, ja. Ja.
Was ist los mit Richard? Was ist da in ihn gefahren? Der Nebel? The Fog?
The Fog. War da nicht Monster im Nebel bei The Fog?
Hast du den gesehen? Stephen King, ne?
Ja, ja.
Aber gibt's nicht.
Es gibt mehrere.
Ja, es gibt einmal The Fog, das ist so ein klassischer Horrorfilm, wo, glaube ich, so komische Geister kommen.
Es gibt, glaube ich, The Fog, den Nebel des Grauens.
Ja, genau. Und das ist der mit diesem Spoiler, mit dem Universum, was sich da öffnet, ne?
Ja, mit diesem krassen Ende.
Yo, Alter.
Ja, ja.
Ja. Und dann gibt's aber noch Nebel des Grauens.
Ja, und ich glaube, es gibt nicht auch noch irgendeine Lovecraft-Story mit Nebel und so einem Dorf.
Oh, du. Übrigens, hast du mir das erzählt? Das Ende ist nur im Film so, ne?
Ja, von dem Stephen King-Ding.
Ja, und Stephen King hat sich in den Arsch gebissen, ne?
Stephen King hat gesagt, scheiße, wäre mir das mal eingefallen.
Ja.
Leute, ohne Scheiß, der Nebel oder The Fog von Stephen King, sehr, sehr guter Film.
Der Film ist an sich Schmutz bis zum Ende. Also der ist trashy, den kann man gucken, trashy, ja, aber der ist nicht mega, mega geil.
Genau, der ist kein Schmutz.
So. Das nicht.
Aber der ist trashy, gerade aus heutiger Sicht. Das Ende ist halt wirklich, wirklich gut.
Das Ende ist unfassbar gut.
Also haben sie wirklich gut gemacht. Auch gut gespielt, das Ende, finde ich schon krass.
Ja.
Und es gibt eine Szene, in diesem Film freut man sich so sehr, wenn eine Person stirbt.
Oh ja. Ja, ja, ich weiß, welche du meinst.
Also, ist eine Empfehlung von mir. Aber viele kennen den, glaube ich.
Das spielt ja auch, habe ich sofort erkannt, eine Typ aus The Shawshank Redemption mit. Auf Deutsch die Verurteilten, der da so ein bisschen stottert. Einer von den Typen.
Ah ja, du hast recht. Ja. Ich habe gestern Shawshank Redemption nochmal angefangen.
Ist ich glaube, bei The Fog ist das der Hausmeister.
Ah, oh, das kann sein.
Der ganz am Anfang mit in der ersten Szene ist, wo diese Tentakel kommen. Ja. Du hast den gestern geguckt?
Gestern angefangen. Der ist ja relativ lang.
Wie lang geht der? Geht der über 3 Stunden?
Ich glaube, der geht so 2,5, 3. Ist auf jeden Fall nichts, was man mal eben so schnell wegguckt.
Aber ich will dir noch gar nicht mal eben unterschlagen, was ich noch dazu sagen wollte, zu dem Nebel. Am Anfang habe ich gedacht, es geht um Pfadfinder. Aber es war so eine Jungsschule, ne?
Ja.
Es waren alles Boys, ne?
Alles Boys.
Ja gut, ich meine, das würde natürlich schon passen. Also ich würde schon mal sagen, durch solche Erlebnisse aus dem Großen Krieg, sprich, das war wahrscheinlich der Zweite Weltkrieg.
Das ist der Erste Weltkrieg.
Stimmt, der Erste Weltkrieg. Mhm. Stimmt, das spielt kurz danach. Mhm. Nee, ja doch, stimmt. Kannst du schon so ein Traumata entwickeln.
Voll. Ja, klar.
Und dann irgendwie völlig random 3 Kinder töten. Vor allem, aber der war ja auch nicht Herr seiner Sinne. Der wusste das danach ja nicht mal mehr. Der hat das ja immer nie gepeilt.
Mhm.
Ja, was hast du uns da wieder für eine Geschichte erzählt, Josh?
Tja, du, da darfst du schön in dich
gehen. Vor
allem, gehen.
Weißt du, ich glaube, wenn du jetzt so diesen blauen Nebel und blau-grüner Nebel und so und Säuseln und so nicht nochmal am Ende nochmal erwähnt hättest, dann wäre ich wahrscheinlich schon, dann wäre mein Urteil, glaube ich, ziemlich schnell gefallen.
Ja, klar.
So, dann wäre es so, okay.
Ja, irrer Typ.
Ja, so hier wie deine letzte Geschichte im Prinzip. Oder deine vorletzte. Geschichte, Entschuldigung.
Mhm.
Aber ja. Ich bin gespannt. Ich bin auf die Auflösung gespannt. In 2 Wochen erfahren wir mehr, Leute.
Sehr gut. Aber bevor wir zum Ende kommen, sagen wir natürlich noch einmal ganz kurz Danke. Denn auch dieses Mal habt ihr uns wieder unterstützt und da möchten wir natürlich einmal zum Beispiel Edward begrüßen, der bei Patreon unserer Familie hinzugekommen ist.
Und ganz herzlich möchten wir uns auch bei Ole bedanken, der zwar richtig lag bei den letzten Geschichten, sich aber dachte, uns mit diesem kleinen Obolus zu unterstützen. Vielen Dank, Ole. Freut uns sehr.
Dankeschön. Dankeschön. Und natürlich auch wie immer vielen Dank an alle, die uns monatlich unterstützen. Danke, Leute.
Genau, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, findet ihr alle Links dazu in unseren Linktrees bei Insta oder Twitter oder auch in diesen Shownotes. Checkt das gerne aus. Wenn ihr mehr von uns sehen möchtet, dann folgt uns auch gerne auf Twitch. Wir sind jeden Tag eigentlich live.
Mhm.
Schreibt uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Ratet uns, wenn ihr was sagen wollt, dann könnt ihr das da tun. Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle, die das schon gemacht haben.
Und vergesst natürlich nicht, uns bei Insta zu folgen. Da gibt es natürlich immer mehr Informationen zu wahren Geschichten. Und ihr könnt auch dort abstimmen, ob ihr glaubt, dass unsere Geschichten wahr sind oder nicht.
Genau, also ganz viele Kanäle, die ihr auf jeden Fall folgen solltet. Wie gesagt, alles dazu findet ihr in unserem Linktree, entweder bei Insta oder hier in den Shownotes. Solltet ihr auf jeden Fall auschecken, Leute. Tja, dann gibt uns jetzt eigentlich nur noch eines zu sagen.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
ich höre mich nicht.
Hä? Aber hörst du dich? Das ist voll laut.
Ich höre mich. Ein bisschen.
Hast du mal hochgedreht bei dir?
Ja.
Das ist doch verrückt.
La 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 la. Ja, das passt schon. Meine 55. Geschichte diese Woche lautet.
Deine 55. Geschichte diese Woche? Du warst aber ganz schön fleißig gewesen.